Sie hören Crop FM Episode 291. Ein Crop FM Spezial zum Thema Klimawandel und Wasserkreisläufe mit dem österreichischen Limnologen Dr. Wilhelm Rippel. Die öffentliche Debatte rund um den Klimawandel ist nach wie vor vom Treibhausgas Kohlenstoffdioxid beherrscht. Und während die Sinnhaftigkeit der oftmals zitierten globalen Durchschnittstemperatur von vielen Klimaforschern angezweifelt wird, scheint sich dieser Wert im letzten Jahrzehnt auch kaum signifikant verändert zu haben. Doch schon eine kurze Recherche zeigt, dass hier viele gegensätzliche Einschätzungen existieren. Die signifikante globale Erwärmung, wie sie unter anderem vom IPCC für die nächsten Jahrzehnte vorhergesagt wird, ist vielerorts heftig bestritten. Wenig Raum in der öffentlichen Diskussion erhält indes die Einschätzung von Experten, dass sich regionale Klimaveränderungen wie zum Beispiel Dürren und Verwüstungen in den kommenden Jahren erheblich verstärken werden. Mein Gast Dr. Wilhelm Rippel sieht die Ursachen hier vor allem in empfindlich gestörten Wasserkreisläufen und einem übermäßigen Nährstoffentzug der Böden durch zentrale Abwasserentsorgung und industriell geführte Landwirtschaft. Die Gefahren dieser Entwicklungen sind gravierend und könnten unserer globalen Zivilisation die Lebensgrundlage entziehen. Ein Crop FM Spezial rund um das Thema Klimawandel und Wasserkreisläufe mit Dr. Wilhelm Rippel. Das folgende Interview entstand Ende Jänner 2012. Bei mir in der Leitung Professor Wilhelm Rippel, er ist Limnologe und somit kommt er aus einer eher für die meisten Menschen wahrscheinlich unerwarteten Ecke Kritik am Klimamodell, am derzeit vorherrschenden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Können Sie vielleicht zu Anfang unseres Gesprächs ein bisschen etwas über sich erzählen, Ihren persönlichen Werdegang und wie Sie zu diesem Thema Klimawandel dann gekommen sind letztendlich?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin also geborener Österreicher, bin 1937 geboren in Niederösterreich, an einem kleinen Marktgemeinde an der kleinen Ips, das ist Ypsitz, dort bin ich geboren und habe dann in Stadthaag gewohnt, bin dann ans Gymnasium in Seitenstetten gegangen, Von dort bin ich dann an die Technische Universität gegangen und wollte Technische Chemie machen. Das war also 56 und wie Sie wissen, war ja damals auch der Ungarnaufstand. Das heißt, wir hatten sehr schwierige Bedingungen in Wien, nachdem ein Platz im Laboratorium meistens mit zwei Leuten besetzt wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach einiger Zeit, wo ich auch noch ein kurzes Gastspiel am Unterrichtsministerium als Jugendbetreuer gegeben habe, bin ich dann nach Schweden ausgewandert, habe dort noch einmal mein Studium sozusagen begonnen. Mir wurden dann die Teile, die von Wien brauchbar waren, angerechnet und bin dann Doktorand dort geworden und habe dann 1979 in Lund meine Doktorarbeit abgegeben und bin dann nach Berlin berufen worden und habe dann in Berlin an der Technischen Universität in Berlin gelehrt und musste dann auch noch das Thema Landschaftsökologie und Gewässerökologie vertreten. Also ich war am Ökologischen Institut beschäftigt und inzwischen bin ich ja pensioniert und denke heute sehr viel drüber nach. Und durch diese Beschäftigung mein ganzes Leben lang mit dem Wasser bin ich natürlich auch auf den Wasserkreislauf gekommen und was treibt denn überhaupt die gestalterische Kraft auf unserem Planeten an? Und da ist dieser Antrieb von der Sonne über das Wasser und dieses Wasser hat ja die ganze Landschaft letztlich geformt zusammen mit den Organismen. Das war dann ganz zentral für meine Sichtweise auf dieses Wasser. Und als dann die Behauptung kam, das müsste jetzt nach Arrhenius, den ich übrigens in meinem Studium schon mehr oder weniger mich auseinandergesetzt habe, dass dort das CO2 und das Methan als trockene Klimagase das Klima und die Temperatur steuern, dann ist mir der Kragen geplatzt. Und ich habe mal gesagt, jetzt kann ich nicht mehr schweigen, jetzt muss ich doch einmal einiges zurechtrücken. Und in dieser Lage befinde ich mich auch heute durch Sie, dass Sie mich über dieses Thema ausfragen.
Genau, und bleiben wir gleich dabei. Also Ihnen ist angesichts der Behauptungen, die in diesem CO2-Klimamodell und im Treibhausmodell aufgestellt werden, der Kragen geplatzt, wie Sie sagen. Was waren denn so die Hauptpunkte, die Ihnen da aufgestoßen sind? Was sind Ihre Hauptkritikpunkte am, sagen wir mal, CO2-Klimamodell?
Ja, die Hauptpunkte sind ja das, dass wir wussten oder zumindest historisch gesehen hat sich ja erst durch das Leben und die Lebensprozesse hat sich unsere Atmosphäre gebildet. Und man sagt, dass ja einmal die Atmosphäre zu einem Großteil aus CO2 und Methan bestanden hat, als eine reduktive Atmosphäre war. Und durch die Organismen und insbesondere als dann die photosynthetisierenden Organismen an Land gekrochen sind, dann haben sich diese Verhältnisse geändert. Diese Organismen haben dann mehr oder weniger unsere Atmosphäre bezüglich der Menge und der Zusammensetzung gesteuert. Und zwar wurde das CO2 reduziert zu organischer Substanz. Da haben wir heute noch unsere Kohlebestände und Kohleflötze, die übrig geblieben sind. Die wurden abgelagert. Also das CO2 wurde zu Bodenstoffen und zu Brennstoffen, als Brennstoffe abgelagert. Und letztlich ist in der Atmosphäre dann eine sehr geringe Menge, nämlich ungefähr 0,3% CO2 übrig geblieben. Und dieses war ungefähr so weit, konnte dieser Prozess des Lebens gehen, dass dieses gesamte CO2 in Biomasse und in Bodenstoffen abgelagert wurde. Und das Methan ist natürlich auch als Basis für die Biomasse von Bakterien in die Biomasse eingebaut worden und ist auch verschwunden aus der Atmosphäre. Und das Leben ist überhaupt eine Frage jetzt, die sich hauptsächlich durch das noch Vorhandensein von geringen Mengen an CO2 wird es ermöglicht, weil ja daraus die ganze Biomasse aufgebaut wird, die ganzen Nahrungsstoffe für das ganze Leben, das hier existiert, und zwar nicht nur vom Menschen, sondern auch von den Bakterien, von den Tierchen und von allen Pflanzen, der gesamten Pflanzen- und Pilzwelt. Da ist dieser Kohlenstoff ist dort festgelegt worden. Und da kommen jetzt plötzlich Leute und meinen, ja, dass, weil sie das, den Wasserdampf und mit dem Wasser keine so genauen Berechnungen machen können, meinen sie von der Atmosphäre ausgehen zu müssen. Das machen ja die Wetterleute im Allgemeinen, dass sie sich nur um die Atmosphäre kümmern und nicht um die Dinge, die eigentlich an Land, genau an der Oberfläche ablaufen, und dann meinen eben, dass dieses CO2 die Temperatur und die Prozesse auch in unserer Atmosphäre steuert. Und das ist natürlich eine sehr verwegene Theorie. Ich würde sogar sagen, es ist allein schon der Ansatz, dass wir davon ausgehen können, dass es eine Klimabilanz gibt und dass wir die kennen können, das ist schon eine Zumutung, sondern wir kennen natürlich überhaupt die Klimabilanz nicht und wir haben unbekannte Fehlermöglichkeiten in dieser Sichtweise, und es zeigt sich, dass wir auch, wenn wir das CO2 vorerst einmal herauslassen und das Methan, dass wir auch dann unsere Klimaveränderung, die wir zweifelsohne haben, erklären können. Mindestens genauso gut. Es ist nur eine gewisse Änderung und eine notwendige Änderung möglich, dass wir also nicht das Ganze als ein globales Phänomen in erster Linie sehen und dort dann mit Zertifikaten oder anderen finanziellen Dingen meinen, wir können jetzt das Klima wiederherstellen, sondern es ist wichtig, dass wir mit unserer Vegetation und mit unserem Wasser und dem Wasserdampf und den Wasserkreislauf ganz anders umgehen, als wir das bisher gemacht haben.
Sie haben jetzt auch CO2-Zertifikate angesprochen. Ja. Man könnte natürlich sagen, naja, es gibt jetzt, ich glaube in Australien, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe da letztens einen Bericht gesehen, eine Doku, es gibt inzwischen Waldbesitzer, die mit ihrem Wald Geld verdienen, aber eben deshalb, weil sie ihn nicht fällen, und dadurch aus dieser CO2-Steuer relativ hohe Gewinne erwirtschaften, da tatsächlich Geldflüsse dann an Waldbesitzer gehen. Wäre doch eigentlich ein positiver Effekt dieser CO2-Zertifikate.
Na gut, zum Ersten hat das, was Sie erzählen, ja, das ist ohne weiteres möglich, hat aber überhaupt keine wissenschaftliche Basis. Das heißt, es ist nicht so, dass hier Wissenschaftler auf die Dinge draufkommen, sondern das sind Ökonomen, die sowieso die Welt mehr oder weniger sich so richten, dass sie als Wille und Vorstellung existiert. Das ist also eine rein politische Entscheidung, hat aber wie gesagt nichts mit Klimawissenschaft und mit Klimaforschung und mit Modellation und mit allem diesem Ding zu tun. Und ich finde also, dass wenn sich die Wissenschaft so prostituiert, dass sie immer nur Behauptungen dann behauptet und begründet, wo sie am meisten Geld verdienen, dann ist leider, ja, das alles der Wissenschaft abhanden gekommen, wovon sie früher mal gelebt hat, nämlich von ihrer Ehrlichkeit.
Ja, Sie haben da in einem anderen Interview, glaube ich, auch das Stichwort Wissenschaft und Aberglaube angesprochen. Ist die CO2-Theorie in Ihren Augen ein Aberglaube, ein moderner?
Nein, es ist eine Art der gesellschaftlichen Prostitution. Sie ist käuflich geworden dadurch. Es ist eine politische Veranstaltung und im Prinzip wurden Wissenschaftler, die jetzt das eine oder das andere wissenschaftlich untermauert haben, ja, die wurden dafür reichlich belohnt.
Okay, und das ist Ihrer Meinung der Grund, warum diese Theorie jetzt so vorherrschend ist und quasi die einzige Maßnahme eigentlich auch ist, mit der wir diesen Klimawandel, den Sie auch tatsächlich sehen, weil auch da gibt es ja zum Beispiel große Differenzen, aber dazu gleich, aber die einzige Maßnahme ist eben jetzt doch CO2 und da sehen Sie einfach nicht den Sinn darin. Der Klimawandel, der jetzt auch selbst jetzt umstritten ist, da gibt es also Meinungen von, es bleibt wahrscheinlich alles so, wie es ist, es wird wärmer und es wird kälter. Wie glauben Sie... Ja, aber was Sie sind aber der Meinung, dass der Klimawandel in Richtung Erderwärmung geht. Verstehe ich das richtig?
Nein, da bin ich gar nicht der Auffassung, sondern dass er nur heftiger wird, dass wir also stärkere atmosphärische Einflüsse bekommen, weil die Natur oder die Vegetation und der Wasserkreislauf weitgehend über den Kontinenten als Dämpfungsfaktor für das Klima ausfällt.
Das heißt jetzt, dass regionale Extreme auftreten, aber dieser berühmte Mittelwert über den ganzen Globus, der bleibt gleich, Ihrer Meinung nach?
Der wird sich verändern, aber er geht meistens einmal in die eine Richtung, in die andere Richtung. Aber wenn wir das Leben ausrotten, ja, dann heißt das ja, dass wir wahrscheinlich auf der einen Seite die kontinentalen Teile, die in der Äquatornähe liegen, dass wir die überhitzen, hoffnungslos, weil kein Kühlmittel mehr vorhanden ist, dass uns die ablandigen Winde dann die Ströme, die Meeresströme aufheizen, dass wir natürlich den Nordpol verlieren, weil ja dort der Golfstrom hinfließt und dass es also auf einer Stelle wärmer wird und auf der anderen kühler. Und was das im Mittel bedeutet, das würde ich nicht einmal sagen wollen, weil wir kaum in der Lage sind, im Prinzip einen Mittelwert auszurechnen aus dem Ganzen. Wir können natürlich den Mittelwert aus so und so vielen Beobachtungsstationen ausrechnen, aber was dann wie die Dynamik dahinter, die ja auch noch dazugehört, die ist überhaupt nicht berücksichtigt, wie dann das Klima verändert, das wird schwierig sein.
Na, ich hatte da vor einem Jahr oder zwei Jahren, glaube ich, Dr. Hoffmann zu Gast. Das ist ein Klimaforscher und der hat also auch starke Kritik an diesem gesamten Durchschnittswertdenken, sagen wir mal so, geäußert und auch die Aussagekraft von derartigen Durchschnittswerten stark angezweifelt.
Das ist völlig richtig, weil ja die ganze Ökologie ist nicht eine Frage der Durchschnitte, sondern es ist immer eine Frage der Verteilung. Und diese Verteilung ist sicherlich keine statistische Normalverteilung, sondern diese Verteilung, die hängt ab von der Dynamik, von den Druckverhältnissen und so weiter. Und alle Druckverhältnisse und Temperatur, das ist abhängig jetzt von der Erdoberfläche, den Wärmekapazitäten der Materialien, die angestrahlt werden. Und wenn wir jetzt die Vegetation, die uns einen relativ gleichmäßige Dämpfung und gleichmäßige Temperatur beschert hat, wenn wir diese Vegetation wegmachen, indem wir die Wälder abholzen und so weiter, dann kommt es dazu, dass die Kühlung nur mehr über dem Meer stattfinden kann, während sie ja früher hauptsächlich auf den Kontinenten stattgefunden hat. Wie Sie vielleicht wissen, so haben unsere Bäume einen Blattflächenindex und das ganze Blatt ist eine Verdunstungsstruktur. Und mit dieser Verdunstungsstruktur waren diese verdunstenden Strukturen an Land, die waren sogar quantitativ größer als die Meeresoberfläche. Das heißt, es wurde von den Kontinenten mehr oder weniger das Klima weitestgehend beeinflusst, während das heute, wo wir das alles weggemacht haben, wo wir eine irre Landwirtschaft betreiben, wo wir den Bodenwasserspiegel absenken und kaum mehr Wasser im Boden drin haben und wenn kein Wasser drinnen ist, kann auch nichts mehr verdunsten. Sie verstehen, also alle diese Dinge, die sind alle weggelassen worden und es wird also hier nur statistischer Nonsens uns berichtet und das als Wissenschaft verkauft.
Sie sehen die Hauptfaktoren dieser oder die Hauptklimafaktoren in Vegetation, Wasserhaushalt und deren Wechselwirkung.
So ist es, ganz genau so ist es. Und wenn wir sagen, dass Wasser Leben ist und es keinen einzigen Organismus ohne Wasser gibt, ja, ist das ja schon ein Ausdruck, wie falsch so ein Ansatz sein muss, wenn wir das dann irgendwo auf trockene Klimagase schieben.
Klimamodelle und Energiekreisläufe, auch damit haben Sie sich ja beschäftigt. Sie haben es vorher schon angesprochen, die Kühlung, die dann eben ausfällt.
Es gibt keine Energiekreisläufe. Die Energie fließt durch unser System durch. Immer von der höheren Temperatur zur niedrigeren Temperatur. Es gibt also keine Rückverwandlung. Aber die gibt es natürlich bei den Massenströmen, bei den Stoffströmen. Ja, da haben wir Kreisläufe. Beim Wasser haben wir Kreisläufe. Alle Stoffe können im Kreis laufen, aber Energie ist ja kein Stoff, sondern Energie oder die Wärme ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Moleküle miteinander kollidieren. Und daraus entsteht der Temperaturbegriff. Das heißt also, die Temperatur und die Wärme, die verhält sich völlig anders wie die Materie, die im Kreis fließt.
Ein weiteres Stichwort wäre natürlich die lokale Subsistenzwirtschaft, die Sie propagieren. Und damit verbunden ist ja auch die Abwasserentsorgung. Und da machen Sie, glaube ich, auf einen weiteren ganz entscheidenden Punkt aufmerksam.
Es hat sich, solange kein Mensch hier an der Natur, am Naturprozess teilgenommen haben, also bevor der Mensch ins Spiel kam, hat sich diese Natur immer wieder verbessert in Bezug auf ihre Kreislaufführung. Das heißt, die Optimierung, der Optimierungsansatz war so, dass die Artenvielfalt, die wir heute messen und sehen, diese Artenvielfalt ist nämlich das Resultat des Naturprozesses. Und auf je kleinerer Fläche die Kreisläufe besser geschlossen waren, umso besser ist dieses System und umso nachhaltiger ist dieses System gewesen. Das heißt also, je besser die Natur es geschafft hat, mit den Organismen und mit den Dingen, die sie zur Verfügung gehabt hat, diese Kreisläufe zu schließen und die Verluste vom Land zum Meer zu minimieren, umso länger konnten diese Organismen dieses Biotop oder diese Landschaft als ihr Paradies oder als ihren Lebensraum nutzen. Wenn aber der Lebensraum so geplündert wird, dass er nicht mehr nutzbar ist, dann reden wir von Verwüstung, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn das Wasser verschwindet aus so einem System oder es liegt so tief, dass es nicht mehr verdunsten kann, dass es keine Kreisläufe oben mehr bilden kann, dass es nicht mehr kühlen kann, dann haben wir Verwüstung. Und genau das betreiben wir jetzt. Das heißt, es liegt natürlich an unserer Bewirtschaftung und was wir im Einzelnen da treiben. Und aus diesem Grund wäre es angebracht, einmal ein zweites Mal nachzudenken, unsere Schulen dahin zu bringen, dass sie endlich einmal irgendwas Vernünftiges in den Naturkundeunterricht reinbringen. Nämlich, dass wir von den Trägerorganismen, dass also die ganze Natur das Tragwerk einer Gesellschaft ist, und wenn wir dieses Tragwerk außer Stand setzen, als Tragwerk zu dienen, dann sind wir natürlich auch weg vom ganzen Teil. Und nachher brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, was dann passiert. Das ist nämlich uninteressant.
Inwiefern uninteressant, weil dann einfach die Regeneration so lange dauert, dass wir es eh nicht mehr erleben, oder wie meinen Sie das?
Nein, nicht das, aber wenn keine Menschen und keine Organismen mehr hier leben können, dann weiß ich nicht, was dann noch interessant sein soll. Das sind lauter hypothetische Fragen dann. Mhm. Da gibt es keine Natur mehr dann.
Dann kommen wir wieder auf den Fall, dass man im Geld doch nicht essen kann?
Ja, natürlich. Das ist genau das, nicht?
Sie sprechen auch Kläranlagen an und dass also über diese Anlagen im Prinzip unsere gesamten Nährstoffe, die in den Böden und in den Wäldern existieren, ins Meer gepumpt werden. Und ja, dagegen verwehren Sie sich ja auch und fordern eben eine dezentrale Abwasserversorgung. Aber können Sie das noch ein bisschen besprechen, was da eigentlich passiert und wie wir eigentlich dann eben unsere Böden dadurch entsalzen und von Nährstoffen quasi befreien?
Ja, das ist also auch ganz einfach zu verstehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, was mit dem Niederschlag passiert. Der Niederschlag, der kann also hier an der Bodenoberfläche wieder verdunstet oder von der Vegetation verdunstet werden. Dann läuft der Wasserkreislauf über die Atmosphäre. Wir können jetzt im anderen Extrem das ganze Wasser versickern an Ort und Stelle, sobald es möglich ist. Dann reichert sich dieses Regenwasser zu Grundwasser an mit wesentlich mehr Stoffen und es fließt dann über die Flüsse zum Meer und trägt dort die ganzen Stoffe, die es mitgenommen hat, die es aufgelöst hat im Boden, die nimmt es mit. Das heißt also, wenn wir intelligente Wirtschaft betreiben wollten, dann wäre es unbedingt notwendig, dass wir die Stoffe, die auch wir natürlich nutzen, wir unser Abwasser und alles, was wir in der Landwirtschaft und so weiter machen, dass diese Stoffe wieder dort zurückkommen, wo sie her sind und dass das Wasser verdunstet und nicht über einen Vorfluter dem Meer zugeführt wird. Auch wenn wir das Abwasser reinigen und klären, dann nehmen wir ein paar Nährstoffe raus, aber die Basen und alles das, was die Natur zum Überleben braucht, die gehen ab ins Meer. Und wir haben schon großartige Landschaften, das sind die mit den roten Erden in Brasilien, wo kaum mehr irgendwelche Mineralstoffe da drinnen sind. Das heißt, es dauert also fast unendlich lange, bis dort wieder eine Vegetation auftaucht und bis dort wieder eine Möglichkeit ist, dass Leben daraus weiter abgeleitet werden kann. Und wenn wir das natürlich überall machen und immer schneller, und wir sind heute in der Lage, ja, unseren Energiefluss, den wir auch steuern, ja, den zu verwenden, um so schnell wie möglich die Landschaft zu denudieren, alle Stoffe ins Meer zu transportieren, und dann ist der Ultimo gekommen. Dann haben wir wirklich die Voraussetzung, die Hardware als Voraussetzung für menschliche Gesellschaften, die haben wir im Meer entsorgt.
Wie sehen Sie dann den Zeitrahmen, jetzt gegeben, wie wir uns derzeitig entwickeln?
Diese Frage ist immer die große, interessante Frage. Aber das hängt natürlich jetzt davon ab, wie schnell es uns gelingt, ja, diesen Prozess, die ganze Erde so zu kaputt zu fahren, dass keiner mehr davon leben kann. Das kann kein Mensch voraussagen, das kommt drauf an. Also wenn wir überall nur Europäer hätten und von mir aus auch jetzt Chinesen und Amerikaner, dann sind wir recht schnell dort angelangt. Aber vielleicht gibt es woanders Leute, die mit wesentlich weniger auch überleben können, wie das in Bhutan zum Beispiel der Fall ist. Dann dauert das etwas länger und das ist alles, das ist wieder ein Hebelgesetz. Ja? Alles, was wir hier angreifen, beschleunigt sozusagen, es verhindert einen nachhaltigen Aufbau einer Landschaft. Und es kann kein Mensch eine Voraussage treffen, wann wir da wirklich zu Ende kommen. Das kommt ja darauf an, ob wir Atombomben verwenden oder ob wir Kriege führen oder was wir machen. Das heißt, der Mensch hat sein Schicksal in der Hand und wenn er jetzt nicht begreift, und überhaupt keine Vorstellung mehr hat, was es überhaupt für einen Sinn gibt mit dem Leben, dann würde wahrscheinlich in kürzester Zeit die ganze Natur so verderben, dass sie in der Zeit, wo sich der Mensch wieder erholen könnte, dass sich der nicht mehr erholen kann. Und dann passiert irgendwas anderes, was für mich reichlich uninteressant ist.
Diese Sendung kam ja zustande, weil Mario Häckl uns da irgendwie zusammengeführt hat. Ich habe mit ihm vor circa einem Jahr, irgendwann im Jahr 2011, habe ich mit ihm eine Sendung gemacht zum Thema Terra Preta, effektive Mikroorganismen etc. Ja. Ist das ein probates Mittel, um derart unfruchtbar gemachte Böden wieder quasi aufzupeppen? Wäre das eine Möglichkeit, dem auch entgegenzuwirken, aktiv?
Das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Aber wenn jetzt die Leute einen großen Handel da wieder betreiben wollen und meinen, sie können jetzt hier über das Terra Preta eine ganze Menge verdienen, dann wird das sicher so betrieben, dass da nichts rauskommt. Das haben wir nämlich bisher gezeigt, dass sie in keinem einzigen Fall ist es uns wirklich gelungen, die Aufenthaltszeit von einer Gesellschaft auf ihren Boden, Grund und Boden, zu verlängern, sondern wir haben bisher immer nur den Verkürzungsweg gewählt, mehr oder weniger lang. Und da müsste es zu einem sehr starken Umdenken kommen. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass der Mensch nicht in der Lage wäre, das zu machen. Aber er müsste sehr viel anders machen und er kann dann das nur dezentral, indem wir der Flächenbewirtschaftung und der Naturbewirtschaftung den höchsten Stellenwert einräumen, im Gegensatz zur Industrie, die ja im Prinzip genau das Umgekehrte produziert. Das heißt also, es ist unheimlich unwahrscheinlich, dass es uns gelingt, aber von der Intelligenz her und vom Begreifen her müssten wir in der Lage sein, dass der Mensch als höchstes Lebewesen die Intelligenz auf die Waage bringt, dass es die Aufenthaltszeit unserer Gesellschaft auf ihrem Boden, ja, dass sie die verlängert, dass sie das System nachhaltiger gestaltet und dass sie im Prinzip in Frieden mit den Nachbarn lebt. Aber da sind wir sehr weit weg zurzeit. Also das ist ja anscheinend, das müsste ja zuerst einmal zumindest bei den Kindern so gelehrt werden, dass es bekannt wird und dann müssten wir es wollen. Und ich bin auch der Auffassung, dass wir das demokratisch erreichen sollen. Da ist eben dann die große Frage, gelingt uns das oder gelingt uns das nicht?
Was wären denn jetzt dennoch, auch wenn vielleicht keiner zuhört, bis es zu spät ist, aber das wollen wir eben nicht hoffen, aber was wären denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Dinge, die als erstes angegangen werden müssten?
Die wichtigsten Dinge, die angegangen werden müssen, ist, dass wir mal unseren Fächerkontext, ja, in unserer Schule dahingehend ändern, dass nicht das Rechnen die wichtigste Größe ist und die Technologie, sondern dass das Verstehen der Zusammenhänge in der Natur, wie funktioniert Natur, das müsste eigentlich so die Grundüberlegung sein. Und da haben wir lauter nichtlineare Prozesse, das ist also mit der Mathematik sehr schwer zu beschreiben. Und da ist es auch wichtig, dass wir den Umgang, die soziale Kompetenz viel höher einrangieren, sodass die Leute miteinander umgehen können, dass sie sich weiterhelfen können, dass sie ein Team bilden, das in der Lage ist, diese Software so schonend zu bewirtschaften, wie es überhaupt geht, und die Kreisläufe zu schließen, anstatt sie zu öffnen.
Das heißt, das wäre also einmal das Wichtigste, dass man der Bildung ansetzt, dass man überhaupt einmal ein Bewusstsein dafür entwickelt. Verstehe ich das richtig?
Richtig, das haben wir nämlich zurzeit nicht.
Und was wäre dann aus diesem Bewusstsein heraus die erste wichtige Handlung, die erste wichtige Veränderung, die sich in unserer Gesellschaft durchsetzen müsste?
Die erste wichtige Veränderung heißt ja, dass wir die Werteskala, was die Preisskala, was die Dinge kosten und so weiter, dass wir die verändern und dass wir nicht nur die Objekte bepreisen, sondern auch die Funktionalität bepreisen. Nicht, dass wir sagen, wir machen da jetzt etwas, die Nachhaltigkeit. Und wo die Nachhaltigkeit steigt, wenn einer dazu beiträgt, dann soll er ruhig ein bisschen mehr Geld da kriegen als einer, der was kaputt macht, ne? Das ist ungefähr so wie ein natürliches, vernünftiges Elternpaar, das sagt, mein lieber Kleiner, wenn du das jetzt kaputt machst, dann hast du nichts mehr zu spielen, ich kann dir auch nichts Neues mehr kaufen, sondern da ist jetzt wichtig, dass du ihn anleitest, wie er mit den Dingen umgehen will, wie er die wieder reparieren oder instand setzen kann, wie er umgehen kann, dass also die Nachhaltigkeit von unserer Funktionalität gewährleistet wird.
Glauben Sie also, dass jetzt auch durch steuerliche Anreize oder was auch immer hier in die richtige Richtung einfach gelenkt werden muss?
Das ist völlig richtig. Natürlich, ich muss nur das durch steuerliche Anreize lenken. Aber unsere heutige Ökonomie oder unser Kapitalismus, wissen wir, dass der überhaupt nicht in der Lage ist, das abzubilden. Das heißt, wir brauchen vorerst einmal eine Ökonomie, eine neue, die unsere Probleme abbildet, nicht? Und wo wir dann mit Hilfe dieser Ökonomie in die richtige Richtung gehen und nicht in die falsche.
Was ich halt manchmal doch nicht ganz verstehe, ist, also die Leute, die jetzt diese CO2-These vertreten, die sind ja auch nicht dumm. Und jetzt denke ich mal, die müssten doch dann eigentlich auch sehen, welche Gefahr das Ganze birgt und welche Dinge alles im Moment übersehen werden. Und dass das ja irgendwie extrem gefährlich sein kann, auch wenn Sie jetzt vielleicht Ihre Meinung nicht hundertprozentig teilen mögen, gut, es gibt immer einen gewissen Diskurs in der Wissenschaft, aber die Richtung, die jetzt eingeschlagen wurde, und da komme ich jetzt noch einmal zurück auf die eingangs diskutierte CO2-Klimamodellierung etc. Ich meine, das Grundproblem ist doch, dass hier an etwas festgehalten wird, das offensichtlich nicht das Problem ist. Also das haben wir jetzt schon sehr, sehr viele Wissenschaftler und Forscher aus verschiedensten Fachgebieten, aber eben auch aus der Klimaforschung selbst, aber so wie Sie jetzt eigentlich aus der Wasserforschung, Pflanzenforschung etc. Wenn jetzt also diese Modelle ganz einfach nicht stimmen, dann ist das ja extrem gefährlich. Und was ich nicht ganz verstehe, ist, warum tun wir dann nicht was in die richtige Richtung?
Ja, das ist auch ganz einfach, warum das so ist. Das ist ganz klar. Sie kennen sicher den alten römischen, diesen Spruch, teile und herrsche. Und das, was wir heute in unserer Ausbildung machen, ist, dass wir alles auseinandergenommen haben, dass wir überall Analysen gemacht haben und dass das eine Fach von dem anderen überhaupt nichts mehr versteht. Wir haben also den Überblick verloren, genauso wie die Ökonomen den Überblick in unseren Staaten verloren haben. Die haben nicht den Schimmer einer Ahnung, wie sie die Währung retten sollen. Da braucht man nur täglich das Fernsehen anmachen, dann kommen die. Und zuerst haben sie mit Millionen rumgeschmissen, dann mit einer Milliarde und jetzt sind sie schon bei den Billionen. Aber besser wird natürlich dadurch überhaupt nichts, weil ja sich die ganzen Spielregeln nicht ändern. Und eigentlich ist dort das große Problem, dass wir geglaubt haben, wenn wir alles auseinandernehmen, dann können wir es auch wieder zum ganzen System zusammensetzen. Der Biologe, der bildet sich auch ein, er könnte im Prinzip das alles, wenn er alles weiß um eine Pflanze oder um ein Tier oder sonst irgendwas, was es braucht, welche Ansprüche es stellt, dann könnte er das machen. Und diese Machbarkeit, die ist eben überhaupt nicht gegeben, weil wir meistens die Hälfte oder noch mehr als die Hälfte vergessen oder überhaupt nie begriffen haben. Und das ist das Problem, nicht? Wir leben von einer Präpotenz, die unglaublich ist, nicht? Und die wird uns auch eingegeben. Das heißt, wir nennen das auch dann noch falsch verstandenes Selbstvertrauen.
Nun könnte man aber einwenden, dass das CO2-Modell ja eigentlich eh fächerübergreifend ist, denn das kommt ja eigentlich aus der Physik.
Ja, aber gerade dafür, wir haben ja eingeteilt und die Atmosphäre, die haben wir für die Klimaforscher reserviert. Und wenn der in den Boden kommt und dort die Kapillaren sieht und die Kapillarenkräfte und wenn er sieht, dass der Regen ja Stoffe auflöst und diese Stoffe dauernd zum Meer transportiert und die nicht mehr zurückkommen vom Meer, weil dann ein Destillationsprozess einsetzt. Das heißt, es werden also immer die Meeressedimente zuwachsen und das Land wird also ausgeglichener und wird abgetragen. Das haben wir schon in der Bibel gehabt, diese ganze Geschichte. Dann haben wir irgendwas nicht wirklich begriffen. Wir haben also einen irreversiblen Prozess und dieser Prozess ist auch gekoppelt zum Wasser, nämlich dass der Wasserkreislauf, ja, diese Stoffe dissipiert und dem Meer zuführt. Wenn allerdings die Verdunstung gleichmäßig ist und überall eine Kühlung, eine entsprechende da ist, dann wird das Wasser dort wieder runterkommen, wo es verdunstet ist, und dann werden die Stoffe dort bleiben, wo die Organismen sie festhalten, und sie werden nicht ausgeschwemmt. So einfach ist das Ganze. Aber das hat noch kein einziger Landwirt in Österreich oder irgendwo anders begriffen. Da hilft auch die biologische Landwirtschaft nicht, macht das ganz genauso wie das andere. Er macht es vielleicht ein bisschen schonender für die Hühner oder für die Schweine, und es ist auch wirklich gut, dass es diese Bewegung gibt. Nur das ist nicht das Ende, wir müssten noch weiter darüber nachdenken.
Also Sie sehen jetzt durchaus eine Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, und Sie sagen vor allem auch, die Klimaforscher, die also jetzt diesem CO2-Modell anhängen, wenn ich Sie richtig verstehe, unterstellen Sie da weniger böse Absicht als schlicht und ergreifend einen Irrtum.
So würde ich das auch sagen können.
Wenn Sie jetzt recht haben und tatsächlich die von Ihnen genannten Faktoren natürlich die CO2-Faktoren bei Weitem überwiegen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das ist der Unterschied zwischen einem Quacksalber und einem Arzt. Der Quacksalber, der lebt auch von Missverständnissen. Verstehst du?
Ja.
Das heißt also, wenn der ansetzt und jetzt nimmt er das CO2, den Wasserdampf kann er nicht rechnen, da hat er zu wenig Angaben und kann es nicht gut messen. Jetzt ist es CO2 und da weiß er auch nicht, wie das ist, aber da kann er den Mittelwert nehmen, weil sich ja, das ändert ja nicht den Aggregatzustand. Stellen Sie sich vor, dass beim Kohlenstoff, der meiste Kohlenstoff, der ist in unseren Kalkgebieten, in den Sedimenten der Meere, in Tibet und in den Alpen und überall angelagert, das ist alles Kohlenstoff. Der löst sich auf. Der Kohlenstoff ist überhaupt nicht beherrschbar, weil er in Gleichgewichten im Chemischen da ist. Das heißt, wir haben das CO2 in der Atmosphäre, wir haben dann das Bicarbonat und eine ganze Menge von gelösten Carbonaten in den Meeren und in den Gewässern und wir haben noch den Feststoff des Kalks. Jedes Mal, wenn wir einen Kalkstein heiß machen, damit wir ihn für die Bauzwecke verwenden können, Beton oder Zement draus machen, wird eine enorme Menge an CO2 freigesetzt.
Ich kann Ihre Argumentation durchaus in gewissem Maße nachvollziehen. Dennoch, also das Bild, dass da also tausende Wissenschaftler, die aber auch wirklich aufrecht eigentlich an diese Theorie glauben und mit Hochleistungsrechnern Klimamodelle noch und nöcher durchrechnen und versuchen, da herauszufinden, wie diese Gase, diese sogenannten Treibhausgase in unserer Atmosphäre, die das Klima beeinflussen. Wenn sie jetzt richtig liegen, dann, und das kann ich mir durchaus vorstellen, dann liegen die, würden die alle auf dem Holzweg sein und wir würden da auch enorm viel Ressourcen und Geld für nichts rauswerfen. Ne? Das ist irgendwie das, was ich so schwer begreifen kann, dass also wir wirklich global einem solchen Irrtum aufsitzen können. Das ist irgendwie wirklich seltsam.
Ja, das ist aber dann nicht seltsam, wenn man diese Strukturen und wie sie entstanden sind, nachvollzieht. Ja. Das heißt, wie wir unsere Wissenschaften lernen, wie wir an den Hochschulen herangeführt werden, wie das dort betrieben wird, dann ist das die logische Konsequenz. Es will sich ja keiner mehr die Finger dreckig machen und irgendwo sich hinsetzen an einen Fluss und einmal über den Fluss nachdenken. Das haben früher vielleicht ein paar Dichter und ein paar Wissenschaftler gemacht.
Und ein Förster.
Vor die Glocke, kriegt irgendwo Daten geliefert und rechnet irgendwas aus, wo er nicht den geringsten Bezug dazu hat.
Den Förster, den ich gerade angesprochen habe, damit meine ich Viktor Schauberger, der hat sich, wird Ihnen wahrscheinlich ein Begriff sein, der hat sich ja auch sehr viel über Wasser Gedanken gemacht. Zum Ende unseres Gespräches kommend, Sie haben da auch mir einen Artikel geschickt, ich habe ihn gerade erst bekommen, weiß jetzt nicht genau, was drinnen steht, aber da geht es um den Untergang der Maya-Kultur im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Könnte es denn vielleicht sein, dass die Mayas auch an falsche Ursachen geglaubt haben und deshalb untergegangen sind? Oder was hat es damit auf sich?
Das glaube ich ohne weiteres. Das ist auch das Wahrscheinlichste. Ne? Also das Wahrscheinlichste, dass irgendwo was unfruchtbar wird und dass die Leute dort weggehen, ist die Verwüstung. Und die haben eben auch Verwüstung betrieben und sie haben das Glück gehabt, dass nachher allmählich doch noch einmal ein Urwald gewachsen ist. Aber je öfter man den abmacht, umso weniger wächst danach. Das heißt, das ist also eigentlich die ganz logische Sache. Und das ist gar nicht speziell für die Mayas. Wir haben in Afrika, in diesem Hitzegürtel und Wüstengürtel, haben wir überall dasselbe. Und Sie müssen mir nur eines glauben, wenn kein Wasser mehr im Boden ist, dann kann auch nichts mehr verdunsten. Und wenn das Wasser nicht mehr verdunsten kann, dann scheint die ganze Zeit die Sonne und Sie haben dann 50 Grad am Tag, an der Oberfläche, und Sie wissen ja, dass die Temperatur nach den Gesetzen von Max Planck, da geht die Temperatur mit der vierten Potenz ein. Das heißt, es ist also die Verteilung der Prozesse, das Entscheidende. Nicht, dass es einen Prozess gibt, sondern es ist die Verteilung. Und Sie können mir glauben, Sie müssen nicht, dass dort, wo kein Wasser ist, auch keines verdunsten kann.
Das glaube ich Ihnen.
Ja.
Das glaube ich Ihnen sehr wohl. Jetzt bleiben wir noch kurz beim Stichwort Maya. Das Jahr 2012, in dem wir uns gerade befinden, ist ja untrennbar mit den Mayas verbunden in ihrer Mythologie etc. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass wir vielleicht wirklich einen Wandel durchleben in diesem Jahr, was würden Sie denn sich wünschen, in welche Richtung dieser Wandel sich entwickelt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, Sie haben ja vielleicht gehört, dass ich kein Pessimist bin. Ich glaube, dass wir es schaffen können. Ich glaube auch nie, dass irgendetwas zu spät ist. Dass solche Glaubenssätze, die sind mir sehr fern. Aber auf der anderen Seite, dass ich hier irgendwo an einen Maya-Kalender glaube und so weiter, das tue ich nicht. Das habe ich auch noch nie getan. Sondern ich glaube, dass in meiner Hand meine Schicksalssterne sind. Und dass wir, wenn wir uns in der Gesellschaft zusammentun und wenn wir vernünftig wirtschaften, dass wir dann sicherer sind, als wenn wir das Umgekehrte machen. Aber anscheinend muss alles so weit getrieben werden, dass sich dort dann keine Maus mehr regt, dass alles kaputt ist. Nicht? Dass in Österreich, da sind ja auch Skipisten und der ganze Tourismus und alles, was da so läuft, das ist ja nichts mehr irgendwie maßvoll. Es ist nicht mehr irgendwo ein vernünftiger Mittelweg, wo uns dann mehr oder weniger unsere eigenen Gedanken auf Kurs halten und uns einbremsen, wenn wir irgendwo zu schnell sind und beschleunigen, wenn wir irgendwo zu langsam sind. Dieses, was man früher mit Hausverstand das müsste auch in der Schule wieder irgendwie klar gemacht werden. Das kann nicht sein, dass wir im Prinzip ohne Rücksicht auf Verluste miteinander umgehen. Ich glaube auch, wenn Sie mich fragen, woran ich glaube, ist, dass wir noch in unserer gesellschaftlichen Pubertät sind und allmählich, ja, erwachsen werden müssen, wo wir dann ein bisschen die Chance haben, über unsere eigenen Dinge hinwegzusehen und über die einen Weiterblick zu bekommen, um diese Konsequenzen auch rechtzeitig erahnen können, bevor wir im Prinzip alles in den Sand setzen. Das ist das, woran ich glaube. Ich glaube an den Menschen, aber wir sind noch nicht so weit. Und von unserer Wissenschaft, wie ich sie Ihnen geschildert habe, halte ich schon gar nichts. Die Wissenschaft, die hat uns zum Teil wirklich ins Verderben eher geführt als irgendwo zu anderen Ufern, wo wir uns besser verstehen.
Ja, und wenn man sich anschaut, wie sich Wüsten ausbreiten, dann könnten wir das Ganze sprichwörtlich in den Sand setzen, wenn wir nicht aufpassen. Ich glaube, Sie haben da ein paar sehr wesentliche Punkte angesprochen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass ich die Gelegenheit hatte, Sie hier zu einem Gespräch zu bitten und dass Sie auch zugesagt haben.
Gerne. Dann wünsche ich Ihnen auch alles Gute für Ihre Zukunft und ich hoffe, Sie können noch des Öfteren irgendwo vielleicht mit Leuten sprechen, die dieses Missverständnis mithelfen, das aufzuklären.
Sie hörten ein Crop FM Spezial mit dem österreichischen Limnologen Dr. Wilhelm Rippel. Silver dollar makes me swallow, makes me weak, I can't speak, therefore I say long ago, used to grow, now grown on my own. My state is auf der Website von Crop FM finden Sie neben dem Spendenbutton noch viele weitere Sendungen zum freien Download. www.cropfm.at. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.